Okay, wir kriegen es hin, auch ohne Präsentation. Es geht heute um eine der Personen, die man als die Stillen im Lande bezeichnet. Es gibt ja Stille im Lande, von denen hört man wenig. Und die neuere Forschung hat herausgefunden, dass die Stillen im Lande meistens die sind, die eigentlich mehr zu sagen haben. Es gibt ein Buch, das rausgekommen ist, das heißt Still. Da geht es um die Stillen im Lande. Und das sind auch Menschen, die in der Bibel vorkommen, von denen wird kein Brimborium gemacht, nichts Großes. In den Psalmen lesen wir schon, wehe dem, der die Stillen und Friedlichen im Lande unterdrückt und schlecht über sie redet. Denn das sind die, die sich kaum wehren. Das erleben wir auch in den Gemeindeversammlungen. Die Stillen sind still. Es sind immer so 5 bis 10, die sind laut. Und dann meint man immer, die Lauten, die würden es wissen. Aber oft sind es eben die Stillen, die es besser wissen. Maria war so eine Stille. Martha war eher eine Stille. Man kriegt nicht viel von ihr mit. Aber sie war mit Jesus unterwegs. Lazarus. Man weiß nur, dass er ein Freund war von Jesus. Gestorben ist und auferweckt wurde. Nikodemus war wahrscheinlich auch ein Stiller, der des Nachts zu Jesus kam. Und dann Simon, der Aussätzige. Und dann eine namenlose Frau, die im Hause des Simons war. Das sind die Stillen im Land. Die sind nicht passiv. Nicht passiv, sondern oft höchst aktiv. Aber man bekommt es nicht so mit. Und in unserer Gemeinde erlebe ich das. Die Stillen im Lande sind, glaube ich, die, die das ganze Gemeindeleben am Laufen erhalten, die sehr aktiv sind. Wenn wir von Leidenschaft reden, dann meinen wir meistens, das sind die Lauten, die Halleluja schreien, aufstehen beim Singen, die Arme heben, ist auch in Ordnung, darf man, und die laut sind. Es gibt eine Leidenschaft, die ist so still und so hingegeben, dass Menschen alles geben. In ihrer Leidenschaft. Aber die ist nicht laut. Meine Frau ist so eine Person. Wer sie kennt, der weiß, dass sie eher zu den Stillen im Land gehört. Aber mit ihr kann man rechnen. Und die Dienste, die sie in der Gemeinde tut, sind nicht die Dienste, die nach außen alle sehen. Aber die tut sie mit einer Leidenschaft und einer Hingabe, hundertprozentig mindestens. Und heute geht es eben, ich habe es erwähnt, um so eine Person, die im Haus des Simon, des Aussätzigen ist, der auch ein Stiller im Land war, der war wahrscheinlich aussätzig, wurde geheilt und jetzt findet bei ihm im Haus etwas statt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, ziemlich am Ende, im 14. Kapitel. Und dort wird eine Geschichte erzählt, eine Story, die sich im Haus dieses Simon abgespielt hat. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, sie hatte ein Fläschchen mit reinem und kostbarem Nardenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört darüber. Was soll diese Verschwendung, sagten sie. Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündigt wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Also die sind zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen, so heißt sie, Simon der Aussätzige, war wahrscheinlich auch ein Stiller im Lande, sonst lesen wir von dem nichts in der Bibel. Und solche Gastmähler waren reine Männergesellschaften damals. Da waren nur die Männer, haben diese Mahlzeiten genossen. Und was diese Frau überhaupt in dieser Männergesellschaft sucht, war schon mal sonderbar, dass sie überhaupt dort war. Und die Frage ist, wer war sie? Es wird ja nichts von ihr berichtet. Wer war diese Frau? War wohl eben eine Stille im Land. War sie eine Sünderin? Und die musste sich nicht mehr um ihren Ruf scheren. Ist der Ruf erst ruiniert? Lebt sich völlig ungeniert? Wäre ja möglich, dass sie so eine wäre. Oder was eher wahrscheinlich war, dass sie eine sehr vermögende Frau war. Dass sie reich war, dass sie wohlhabend war. Und sie hat sich selbstbewusst im Haus dieses Simon bewegt, eben in dieser Männergesellschaft. Selbstbewusst hat sie gedacht, die können mir mal den Buckel runterrutschen, ich gehe jetzt rein, denn ich gehöre zur High Society von Jerusalem. Wäre durchaus auch möglich gewesen. Es bleibt im Dunkeln, was sie dazu trieb, Jesus zu salben. Muss sich das vorstellen, war so ein kleines Fläschchen, weiß nicht, 0,1, und das hat sie zerbrochen und dann, ich habe mir überlegt, ob ich das heute mache beim Josef und dann so ein 100 Milliliter Öl über seinen Kopf gieße oder 150 Milliliter. Kein so ein angenehmes Gefühl. Und dann habe ich gedacht, ich kriege mit der Monika Ärger, wenn das Öl auf das Hemd tropft und die Flecken gehen nicht mehr raus und womöglich noch auf die Hose und auf den Stuhl und der Ärger wäre perfekt. Und die Baptisten in Überlingen würden sagen, den laden wir nicht mehr ein, der kostet nur jede Menge Geld. So, das ist ein Bild, das muss man sich mal vor Augen malen. War sie übergriffig, verschwenderisch oder dumm, diese Frau? Denn das Nardenöl, diese 300 Silbergroschen, das ist ein Jahreseinkommen. Man kann sagen, diese Frau hat ein Jahreseinkommen auf den Kopf gehauen, dem Jesus. Ein Jahresauskommen. Der Uli rechnet jetzt schon. Als Rentner 50.000 Euro. Also es geht hier nicht um 10, 20 Euro. Es geht um ein Jahreseinkommen, dass diese Frau tatsächlich, ich sage es mal so, auf den Kopf gehauen hat. Und der Einwand ist berechtigt, den Armen das Geld zu geben, das Fläschchen Nardenöl zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben. Das haben die frommen Männer ja gesagt. Die ist ja wahnsinnig, spinnt denn die? Man hätte das Fläschchen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Ja, sowas Hirnverbranntes, was die da macht. Und hier in dieser Geschichte, und das ist die Pointe in der Bibel und in der Sprache der Bibel, in der griechischen Sprache, gibt es gute Taten, Agathos, gute Taten und schöne Taten. Schön heißt Kalos, ist ein Unterschied. Gute Taten, Agathos, und schöne Taten. Kalos. Ihr werdet es in den Übersetzungen nicht immer drin haben. Die Elberfelder hat sicher den Unterschied drin. Diese Frau vollbringt nicht eine gute Tat, sondern eine schöne Tat. Den Armen helfen wäre eine gute Tat. Das Fläschchen Nardenöl auf den Kopf hauen ist eine schöne Tat. Eine schöne Tat. Und das Wort schön, vom Griechischen her, ist etwas, das bringt zum Ausdruck, harmonisch in der Form ausgebildet, schön anzusehen, ausgeglichen mit den richtigen Proportionen. Ein Mensch, dessen Beine die richtige Proportion zur Körperlänge haben, der Kopf nicht zu groß ist und so weiter. Das ist schön. Schön anzusehen, die Proportionen stimmen. Ich hätte jetzt ein paar Bilder von der Osternacht, die wir erlebt haben. Die war wunderschön. Schön gibt es aber auch im übertragenen Sinn. Wir haben vorhin gesungen, dass die Schönheit Jesu nicht zu beschreiben ist. Und die Schönheit Jesu meint im übertragenen Sinn sein Charakter, sein inneres Wesen. Gott ist schön. Wenn Gott schön ist, meint man nicht primär die äußere Gestalt, sondern sein Charakter. Die Schönheit Gottes. Und die Schönheit des Glaubens. Und da stimmt alles. Da ist es rund und das geht auf. Für Gott ist gut und schön gehört zusammen. Eine schöne Tat ist auch eine gute Tat. Gute Taten sind die Grundlage unserer menschlichen Existenz, unseres Zusammenlebens. Aber die schönen Taten setzen dem Zusammenleben die Krone auf. Gute Taten sind wichtig, dass das Zusammenleben funktioniert. Aber die schönen Taten toppen das Ganze und setzen dem Ganzen die Krone auf. Vielleicht wissen manche, dass beim Bau der Stiftshütte im Alten Testament wurde extra ein Mann mit dem Heiligen Geist und künstlerischer Fertigkeit und Fähigkeit begabt. Und weshalb? Dass die Stiftshütte schön wird, ein schöner Bau wird, schön anzusehen, dass man staunen kann. Ein Sonnenuntergang ist schön, hat in seinem Untergehen, auch wenn er nicht die Sonne untergeht, so wissen wir, hat was Schönes, was Berührendes. Es gibt Autos, die sind schön. Also es gibt gewisse Autos, die finde ich richtig schön. Und die könnte ich sogar streicheln, drüber fahren und so. In meinem Büro habe ich ein iMac. Ein Freund von mir, der ist bekannter Architekt in Zürich und der arbeitet mit iMacs. Und er hat zu mir gesagt, Thomas, auf den Schreibtisch von jemandem, der etwas auf sich hält, muss etwas Schönes. Und das ist ein iMac. Das ist schön. Gleichzeitig eine super Maschine, aber vor allen Dingen auch schön. Apple hat so was für Schönheit. Ich mache keine Werbung für Apple-Produkte, aber die haben etwas. Es ist schön. Bau der Stiftshütte war schön. Der bekam genaue Anweisungen, wie er das Teil bauen soll. Es war Gott wichtig, dass es schön wird, dass die Proportionen stimmen. Einfach, dass es schön wird. Und wir sind bei Gebäuden und ich habe mir gedacht, wie bauen wir unsere Gemeindehäuser, wie gestalten wir sie? Wir sind auf der Linnwiese am Planen und Arbeiten, wir wollen erweitern, wir müssen erweitern. Wird es zweckmäßig, gut, Agathos, oder schön, oder beides? Wir haben einige Schwaben in der Gemeinde und da kann man ja denken, wie es am Ende nach deren Meinung rauskommen sollte, gut soll sein. Quadratisch, praktisch, gut. Und das ist ja auch schön. Wir leben in einer Zeit, Rabbi Zacharias hat es so gesagt, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen mit den Augen hören, mit den Gefühlen denken. Mit den Augen hören, das heißt, alles wird visualisiert. Deshalb brauchen wir ja auch PowerPoint-Präsentationen, dass man die Dinge sieht. Man hört mit den Augen, weil man die Dinge sieht und denkt mit den Gefühlen. Jetzt kann man natürlich sagen, Zeitgeist, ganz schlimm, furchtbar, alles eine Katastrophe. Oder wir gehen den Weg und sagen, wir gestalten den Zeitgeist mit. Wir nutzen die Chancen, die darin liegen. Und wenn Menschen nun halt Gebäude und Räume und Menschen sehen und so wie sie sehen und wie sie sind, spielt eine große Rolle, was sie hören. Und wenn wir das nicht nutzen, um Menschen zu erreichen, dann mögen wir viel Richtiges sagen und viel Gutes tun. Aber es erreicht das Herz der Menschen nicht, weil es nicht schön ist. Es hat mit Schönheit zu tun. Und dann reden wir von der Schönheit der Schöpfung. Wie Gott alles wunderschön gemacht hat. Aber in unseren Häusern Das ist alles andere als schön, da ist es praktisch und gut. Und da beginnt ein Widerspruch und der Zeitgeist würde uns darauf hinweisen. Wir brauchen nicht nur Zweckmäßiges, sondern auch Schönes. Schöne Taten brauchen wir für die Seele. Dieses ganze Denken im Hinblick auf Gott und auf Jesus, schöne Taten für Jesus tun, gilt auch im Zwischenmenschlichen. Es fällt mir nach 38 Jahren Ehe immer noch schwer, meiner Frau einen schönen Blumenstrauß zu kaufen. Das ist eine schöne Tat, keine gute, ist nicht zweckmäßig. Wenn ich für 30 Euro einen Blumenstrauß kaufe, in 5 Tagen ist das ganze Zeug im Kompost. Früher habe ich gesagt, kann ich gerade so gut 30 Euro verbrennen. Ist ja eh weg. So bescheuert war ich. Eine schöne Tat ist, wenn ich ihr einen Blumenstrauß kaufe, ist keine gute. Ist nicht zweckmäßig und hilft den Armen nicht. Hilft vielleicht der Floristin, aber sonst hilft es kaum. Auch im Zwischenmenschlichen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr miteinander unterwegs seid, wisst ihr, was euren Partner und eure Partnerin schön findet? Schön findet, nicht gut, schön. Die Männer kaufen ja dann ihren Frauen zum Geburtstag eine Metabo-Schlagbohrmaschine. Ist gut. Aber nicht schön. Oder eine Küchenmaschine. Ist gut, aber nicht schön. Und wir Christen sollen in dem Bereich Vorbilder sein. Was Schönheit anbelangt. Deshalb braucht es neben den guten Taten auch schöne Taten. Die guten Taten, die helfen, die Not der Welt sozusagen zu lindern. Und die schönen Taten erfreuen die Seele. Und Gott hat uns geschaffen als Menschen, die Empfindungen haben. Das war kein Versehen und kein Fehler von Gott. Was wir daraus machen, ist das Problem. Nicht, was er gemacht hat. Die Frage ist, ob es uns gelingt, unsere Seele, die Bedürftigkeit nach Schönem zu stillen. Oder ob wir da einfach drüber hinweg stolpern. Mir hat eine Frau gesagt, 12 Jahre verheiratet, 12 Jahre. Mein Mann hat mir noch nie in meinem Leben seit unserer Ehe Blumen gekauft, obwohl er weiß, dass ich Rosen enorm mag. Es ist für ihn Geldverschwendung. Das Geld kann man spenden und den Armen geben. Das haben die auch gesagt. So viel Geld. Ist die denn wahnsinnig? Ist die denn wahnsinnig? Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, ist diese Frau das Gegenstück zu Judas. Der tritt nachher auf den Plan. Judas war einer, der konnte rechnen. Das war ein Rechner. Darüber ist er auch gestolpert. Und schöne Taten rechnen sich in dem Sinn nicht. Für die Frau hat sich das nicht gerechnet. Sie waren Jahreseinkommen los. Einfach so, einfach so. Ich finde das echt verrückt. Wenn ich mir vorstelle, wir bauen jetzt und ich sage, okay, ich spende ein Jahreseinkommen, damit es schön wird. Schön wird. Dieses Geld kann man verwenden, damit es schön wird. Denke ich manchmal, Jesus, bitte, bitte, leg mir das nicht auf. Eigentlich will ich das nicht. Ist ja Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Judas ist das Gegenstück. Diese Frau handelt einfach aus Liebe zu Christus. Und Jesus will uns sagen, hört auf mit der Rechthaberei. Und das ist das Entscheidende. Diese Frau macht mich aus Liebe und in ihrer Großzügigkeit macht sie mich zum Christus, zum Gesalbten, zum König vor meinem Tod. Mit anderen Worten sagt er, für euch ist Jesus der Morallehrer, der Rabbi, vielleicht der Erlöser, Aber für diese Frau ist er der Christus, der Gesalbte, der König, der Messias. Was ist der Unterschied? Mit guten Taten haben wir Jesus als Morallehrer, und das ist, in unseren Gemeinden sind wir da fit, Jesus als Morallehrer. Aber Jesus als der Christus, als der Gesalbte, als der König. Die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht dem Leben von Jesus einen Höhepunkt, einen Glanz. Wirklich einen Glanz, er wird zum König gesalbt. Und deshalb wird überall in der Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, wird diese Geschichte erzählt. Dass diese Frau eine schöne Tat getan hat, mit ihrer Verschwendung Jesus zum Christus gemacht hat. Ich wage die Aussage zu sagen, wer sich von Jesus zu Taten der Nächstenliebe inspirieren lässt, der tut zweifellos viel und viel Gutes. Aber er behandelt ihn damit noch nicht als Christus, sondern als ethisches Vorbild und als Morallehrer. Das ist ein Unterschied. Wer der Geliebte ist, der König, der Gesalbte oder mein Lehrer und Morallehrer. Und zum Christus wird Jesus durch Taten der Liebe, wird er zum Christus und der Dankbarkeit und der Verschwendung. Ich habe letzt die Chance bekommen, nachts um 12 so eine verschwenderische Tat um Jesu Willen zu tun. Ich bin aus der Schweiz über die Grenze gefahren, in Thayingen, und da steht so ein Bär von Mann in Schwarz und trennt. War ein Bursche, also ein Zimmermann, der unterwegs war. Nachts um 12, und ich frage ihn, wo er hin will, und er sagt, ich will nach Bielefeld. Bielefeld, okay. Und dann sagt er, nehmen Sie mich bitte mit auf den nächsten Rastplatz, und dann kann ich dort weiter trennen. Und ich dachte, Rastplatz, wo ist der nächste Rastplatz zwischen Thayingen und Autobahnkreuz Singen, wo ich ja Richtung da gibt es keinen Rastplatz. Dann sage ich zu ihm, da ist kein Rastplatz. Dann sagt er, ja, wenn Sie mich weiterfahren, dann habe ich gedacht, Engen ist der nächste. Aber da kann ich nicht umdrehen. Und der Rastplatz ist nach der Autobahnausfahrt Engen. Da muss ich ja bis Geisingen fahren. Ich war müde und wollte heim. Und das verbraucht ja Sprit. Selbst ein Opel braucht ja Sprit. Und dann habe ich mich entschieden und habe ihn gefahren. Es war noch spannend. Und dann fragt er mich, was ich beruflich mache. Ich sage, ich bin Pastor und Theologe. Ja, wo kommen Sie her? Ich war gerade auf einer Sitzung und es ging um Homosexualität, diese wunderbaren Themen. Und dann sagt er zu mir, jetzt wird es langsam komisch. Und ich sage, wieso wird es komisch? Und er sagt, ich war jetzt in der Schweiz unterwegs 4 Wochen und die reden immer über Jesus. Ich war da bei einigen Zimmerleuten, die haben über diesen Jesus geredet. Jetzt fangen sie auch noch an, über diesen Jesus zu reden. Und dann sagt er zu mir beim Ausstehen, Rastplatz in Hegau, in Engen, ich glaube, ich muss mich mal ernsthaft in Zukunft mit diesem Jesus beschäftigen. Denn dieser Jesus war es mir wert, eine schöne Tat zu tun und ihn bis nach Engen zu fahren, dann nach Geisingen zu fahren, wieder umkehren und alles zurück. Ganz schön wäre es gewesen, wenn ich ihn bis Bielefeld gefahren hätte. Das hätte er wahrscheinlich nie vergessen. Eine ganz schöne Tat gewesen, eine schöne, verschwenderisch. Wie könnten solche schönen Taten denn aussehen für Jesus? Ich habe gerade eine erzählt. Ich war im Donautal wandern, letzte Woche mit einem guten Freund. Leider haben wir die Bilder nicht, ich habe sie in meinem inneren Auge vor mir. Und da sind wir an einer Kapelle vorbeigekommen. Die hat jemand spendiert. Und die Kapelle drinnen ist wunderschön. Die Fenster, die Ornamente, die Darstellungen, wunderschön. Aber Verschwendung. Es Geld hätte man den Armen geben können. Ich unterrichte am IGW im Masterprogramm Gemeindeaufbau, IGW Institut für Gemeindeentwicklung und Weltmission. Und da gibt es 5 Kernkompetenzen, eine Kernkompetenz theologisches Wissen, eine andere Kernkompetenz ist christliche Spiritualität einer multireligiösen Gesellschaft zugänglich machen. Christliche Spiritualität einer multireligiösen Gesellschaft zugänglich machen. Und da sind wir ganz schwach auf der Post, wir Christen. Denn das hat alles mit Denken zu tun. Und dann kommt dieser Rabbi Zacharias und sagt, wie erreichen wir eine Gesellschaft, die mit den Augen hört und mit den Gefühlen denkt. Und wir kommen immer mit der Logik. Wenn es uns nicht gelingt, Schönheit und Meditation, Stille und Beschaulichkeit, was zu uns Christen gehört, man muss nur Psalm 1 lesen. Wenn wir das nicht wieder auf die Reihe kriegen, sollten wir ganz still sein, wenn die Menschen abwandern in esoterische Zirkel und andere Dinge. Die haben schon lange eine ganzheitliche Spiritualität in ihren modernen Tempeln und was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist eine Herausforderung, weil wir die schönen Taten, die fehlen uns. Wir haben bei uns und wir machen bei weitem vieles falsch und manches richtig. Für unsere Gottesdienste vorne eine Lichtanlage gekauft. Verschwendung. Man kann Regenbogenfarben machen, rote Farben, weiße Farben, alles Mögliche, damit die Leute sehen und im Sehen hören. Die Anlage 12.000 Euro. Wahnsinn! Man kann sich vorstellen, dass einige gesagt haben, seid ihr denn langsam größenwahnsinnig? Das ist für mich eine verschwenderische, schöne Tat. Einige schauen sehr skeptisch. Die sagen, Thomas, ist weder eine gute noch eine schöne Tat. Aber ich behaupte, es ist eine schöne Tat, weil wir wollen, dass Menschen erreicht werden. Von diesem Christus, der schön ist. Das ist die Absicht. Nicht irgendwas anderes, ein lichter Schauspiel, sondern weil die Menschen halt heute so ticken. Und das kann ich verstehen. Die Nachkriegsgeneration direkt, die mussten anpacken. Die konnten nicht auf ihre Gefühle achten, Lust oder Nichtlust. Das war nicht die Frage. Es war auch einseitig. Es war ein scharfer bis zum Umfallen. Und wir profitieren. Ich profitiere davon, dass meine Eltern so fleißig waren und meine Schwiegereltern so fleißig waren. Die haben ein schönes Erbe hinterlassen. Ich profitiere davon. Aber die Generation, unsere Kinder, die reden viel von Gefühlen. Und es ist die Gegenbewegung, weil es dort so einseitig war. Nicht, weil die heute blöd sind und die anderen richtig, sondern die waren einseitig und heute. Aber um diese Menschen zu erreichen, braucht es schöne Taten. Ich kann mich fragen, wann habe ich das letzte Mal eine schöne Tat getan? Wenn heute Morgen jemand hier reinkommen würde, für 100 Euro einen Strauß Rosen hier vorne hinstellen würde, wäre eine schöne Tat. Eine schöne Tat. Und wenn er dann noch sagt, jeder kann ein, zwei Rosen mitnehmen nachher, eine schöne Tat. Die werden verwelken. Es wäre eine schöne Tat. Wenn der Uli seine Frau Susanne, heute ausführt zum Mittagessen in das Restaurant, das ihr gefällt. Ihr, nicht ihm. Ihr. Die Tat ist umso schöner, umso weniger, dass es dir gefällt. Denn das ist dann eine wirkliche Überwindung. Das ist eine schöne Tat. Um Jesu willen. Das ist eine schöne Tat, um Jesu Willen. Räume künstlerisch schön gestalten, ist eine schöne Tat. Das kostet Geld. Ist eine schöne Tat. Zu Hause und hier sind schöne Taten. Und durch diese schönen Taten wird Jesus zum Christus, zum Gesalbten. Ich habe vor vielen Jahren meine Masterarbeit geschrieben über einen Theologen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, ein Standardwerk von ihm, dass Gott schön werde. Praktische Theologie als theologische Ästhetik. Gott wird schön, sagt er, durch die geistbegabte Gemeinde. Eine Gemeinde, in der man sich an Christus und aneinander verschenkt. So wird Gott schön, weil jeder setzt seine Gaben ein zum Wohl des Ganzen. So wird Gott schön. Und wir sind Kontrast in dieser Weltzeit. Wir haben letzten Sonntag 60-jähriges Ehejubiläum von Hans und Rita Fuchs gefeiert. Mit Sektempfang. Es war eine schöne Tat. Und sie haben gesagt, ja, wo sollen wir denn unsere diamantene Hochzeit feiern, wenn nicht in der Gemeinde, denn die Gemeinde ist unsere Heimat. Dort sind wir daheim. 200 Menschen Sekt spendiert, um Jesu Willen. Ich hatte das Privileg, sie zu segnen. Auch eine schöne Tat. Wir können uns überlegen, wie wir unsere Gottesdienste schöner gestalten, unsere Häuser. Vor ein paar Monaten war ich in Indien auf einer Studienreise und ich war überrascht, wie schön die Menschen am Sonntag angezogen sind. Wie farbenfroh sie Gottesdienst gefeiert haben. Nur schon ihre Kleidung hat so einen Feiercharakter gehabt, so einen Lobcharakter, so Halleluja, hier ist schön. Und die Farben der Christen in Deutschland, in Europa, ist ja Mausgrau, Betongrau und Asphaltgrau. Das sind Farben. Entschuldigung. Aber es ist rot vorne drauf. Und wenn alle grau in grau kommen, das wunderschöner Schal, das motiviert wenig zum Feiern und zum Jubeln. Ist grau, triest, sagt man. Um Jesu Willen habe ich heute Morgen eine besondere Hose angezogen, ein besonderes Hemd. Es muss ja zu dem passen, was ich sage, denn ihr hört ja mit den Augen. Stellt euch vor, ich wäre heute Morgen grau in grau hier gestanden. Es wäre irgendwie nicht passend. Zu einer schönen Tat. Einfach aus Dankbarkeit und Liebe Jesus gegenüber. Ich weiß nicht, wer aufatmen liest. Manchmal, sagte Josef, manchmal würde ich empfehlen, Dossier Schönheit. Viele von euch kennen das Gebetshaus in Augsburg um Johannes Hartl. Und Johannes Hartl hat ein Empfinden für Schönheit. Der ist so, nur schon, wie er angezogen ist, meistens extravagant. Und Johannes Hartl liest einen Bericht drin über das Gebetshaus in Augsburg. Wenn Licht den Raum küsst. Und dieses Jahr gab es ja die Mehrkonferenz nicht, sondern eine Schönheitkonferenz. Dass Gott schön werde. Schönheitkonferenz. Denn es wird entdeckt, dass das dringend nötig ist, dass wir Christen aufwachen aus dem Dornröschenschlaf, alles gut und richtig zu machen und auch die Schönheit des Glaubens entdecken. Und die Architektin hat gesagt, Schönheit ist wie ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Schönheit ist wie ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Und dann sind Bilder drin, wie die das eingerichtet haben, jedes Zimmer individuell. Einfach nur schön. Wenn wir als Christen etwas für Gott und die Menschen tun, dann ist das Wie immer genauso entscheidend wie das Was. Und das hat mit Schönheit und einem Empfinden für Schönheit zu tun. Ich wünsche euch viel Inspiration und mir für Christus schöne Taten zu tun. Damit er zum Christus wird, damit dieser Jesus, dieser Morallehrer, der so hoch angesehen ist, dass er zum Christus wird, zum König und seine Schönheit entdeckt wird und er nicht nur ein Morallehrer bleibt, was er auch ist, ein Ausgezeichneter. Der Heilige Geist soll uns begaben, gerade heute, dass wir vielleicht eine schöne Tat tun. Wir haben in unserem Hauskreis über schöne Taten geredet und es war erstaunlich still. Es war ein ganz neuer Gedanke, mal über schöne Taten nachzudenken. Ich bete und dann soll ich, glaube ich, noch segnen und dann. Einen stehen auf, also darf man aufstehen zum Beten oder sitzen bleiben, ist voll okay. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns einen Sinn für Schönheit gegeben hast, auch wenn wir das oft vernachlässigen. Und ich danke dir für diese Frau und diese Geschichte, dass so eine Geschichte in der Bibel steht. Die würden wir wahrscheinlich aus zweckmäßigen Gründen draußen lassen. Aber du hast es so gewollt. Danke. Und danke für diese Frau, Herr, die so großzügig ist und eine schöne Tat an dir, Jesus, getan hat und dich zum Christus machte. Inspiriere uns durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Bitte, dass wir durchdringen, auch schöne Taten für dich zu tun und für unsere Mitmenschen. Damit du König wirst und schön wirst und dein Charakter und deine Liebe erkannt werden. Der Herr segne euch und behüte euch im bedrohten Bereich des Lebens. Er erhebe sein Angesicht über euch und lasse es leuchten. Er schaue euch freundlich an, dass ihr seine Schönheit erkennt und von ihr inspiriert werdet. Und der Herr sei euch gnädig dort, wo ihr schuldig werdet. Und er schenke euch Frieden im bedrohten Bereich des zwischenmenschlichen Miteinander. Und er erfülle euch mit Freude, denn wir haben allen Grund dafür. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und Freude in Fülle und Schönheit. Geht hin in diesem Frieden. Amen.